Guten Morgen. Wir sind jetzt beim zweiten Sonntag in unserer neuen Predigtreihe Jesus feiern. Und ich habe mich riesig auf diese Serie gefreut. Ich habe schon vorher die ganzen Bibeltexte gelesen für die kommenden, also die vergangene und die ganzen anderen Predigten, die noch kommen. Und ich dachte so, oh, wie gut, ich freue mich drauf. Ich freue mich außerdem total, wieder zu predigen nach einem Jahr Elternzeit. Das war ein gutes Jahr, ein herausforderndes, ein richtig gutes. Und vor 3,5 Wochen habe ich wieder angefangen, mit ein paar Stunden zu arbeiten. Und allein in diesem Anfang wieder feiere ich Jesus sehr. Und deswegen muss ich euch das kurz erzählen. Ich hatte sehr Lust drauf, war aber auch herausgefordert, denn ich bezeichne mich selbst als heilende Perfektionistin. Und als solche wünsche ich mir natürlich auch oft so einen perfekten Start für irgendwas. Also die Umstände sollten auch möglichst günstig und perfekt sein. Ich wollte vorher am Abend vorher die Wohnung aufgeräumt haben und so ein Quatsch. Ich habe mir vorher eine To-Do-Liste geschrieben, damit ich mich dann an meinem ersten Tag nicht direkt verzettle. Ich wollte ein Outfit haben, in dem ich mich dann entsprechend fühlen würde. Der Morgen sollte besonders konzentriert sein und ruhig und so. Ja, ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Naja, auf jeden Fall hat das natürlich nicht funktioniert mit 2 kleinen Kindern und naja, einer Welt, die ich halt nicht unter Kontrolle habe. Und normalerweise, was dann passiert wäre, ist, dass dann in mir Panik aufsteigen würde, echt so ein bisschen, und dass mir Angst und richtig Stress machen würde. Weil ich merke, oh, ich kann das nicht kontrollieren und es ist alles nicht so geordnet und nicht so ruhig und so, wie ich das gerne hätte. Und diese äußere Unruhe dann überträgt sich dann auf mein Inneres. Und dieses Mal war das aber anders. Dieser Morgen war durcheinander und chaotisch und ich hatte irgendwie vorher, morgens war Mama-Gebet, wir ins Treffen frühstücken und zusammen beten. Und ich hatte danach Laila, meine Kleine, in der Trage, die war am Schlafen und ich war verschwitzt und es war irgendwie zu warm und ich war total verspannt, weil ich super viel dabei haben musste. Und deswegen, ich war ein bisschen zu spät. Oh! Und ich habe bei jedem einzelnen dieser Umstände, die sich so blöd dazwischen geschummelt haben, ich hatte auch nicht das perfekte Outfit, habe ich so gemerkt, oh krass, das ist nicht so schlimm. Ich kann mich davon voll lösen gerade. Es stresst mich gar nicht so doll, weil ich immer wieder innerlich mir sagen konnte, darum geht's nicht. Und es macht meinen Tag nicht schlechter und den Start nicht schlechter. Und ich weiß sehr gut, warum das so war, warum ich da nicht so im Stress war. Weil ich sehr genau weiß, wer die letzten Jahre an meinem Herzen gearbeitet hat. Und das war nicht ich hauptsächlich. Ich habe hauptsächlich Jesus angefleht, dass er diesen Perfektionismus mir wegnimmt und aus mir rauszieht wie so Gift aus meinen Adern. Weil ich mich so davon versklavt gefühlt habe und so unter Druck ständig. Ständig diesen Drang zu haben, dass alles richtig, richtig gut sein muss. Das gar nicht bewusst, sondern einfach, das ist der Standard. Und alles andere ist halt nicht gut genug. Und Jesus hat einfach an meinem Herz so sanft gearbeitet und so kontinuierlich, dass ich jetzt immer wieder in Situationen feststelle, ist nicht so schlimm. Muss mich nicht so stressen. Und so saß ich dann verschwitzt an meinem Arbeitsplatz und wusste, es reicht. Jesus ist in mir, ich bin in Jesus geborgen und er wird das schenken, was passieren soll. Und das reicht. Und das erzähle ich, weil mir da wieder so bewusst geworden ist, was für einen Unterschied es macht, mit Jesus zu leben. Das ist nur eins der Dinge, die Jesus tut, wenn man mit ihm lebt. Und ich könnte euch gerade noch so viel mehr Dinge erzählen, die gerade in meinem Leben sich verändern, wo ich gesünder werde, freier, fröhlicher, weil Jesus da ist. Das ist Jesus, so tickt er. Und das ist, was er tut. Befreien, lösen, heilen, klären. Ist nicht alles angenehm, aber so, so heilsam. Und das hat Jesus getan, als er vor über 2000 Jahren auf der Erde gelebt hat, als Mensch. Und das tut er immer noch, heute in jedem Leben von jedem, der mit ihm unterwegs ist. Und deswegen freue ich mich so sehr, jetzt über diesen Text und damit noch mehr darüber zu reden, wie toll Jesus ist und ihn mit euch zu feiern. Der Text, über den wir heute genau reden, den ihr auch im Programmheft habt, der ist ein Ausschnitt aus einem Brief von Paulus, einem damaligen Gemeindegründer, an Christen in Philippi, einer Stadt im heutigen Griechenland. Und Paulus sitzt mal wieder im Gefängnis. Vielleicht erinnert ihr euch an letzte Woche an die Predigt. Da hatten wir einen Ausschnitt von einem Brief von ihm an Christen in Ephesus. Da saß er auch im Gefängnis. Und ich weiß nicht, stell dir vor, du säßest unschuldig im Gefängnis und könntest einen Brief schreiben. Was würde da drin stehen? Ich weiß, bei mir wäre es wahrscheinlich sehr dramatisch und sehr emotional. Die großen Themen in Paulus' Brief sind Leid aber kaum sein eigenes, und Freude. Leid, verständlicherweise auch, weil die Christen in Philippi das gut kannten, und Freude in allem. Das zieht sich durch den ganzen Philipperbrief. Im ganzen Brief zieht es sich durch, dass Jesus, Paulus, einfach alles bedeutet und dass deswegen Leid nicht mehr das Schlimmste ist, sondern Freude in allem möglich ist, wegen Jesus. Und das fängt schon ganz am Anfang des Briefes an. Er startet den Brief: Liebe Philippa, ich bin so dankbar für euch. Ich habe davon gehört, was für einen Glauben ihr habt und wie ihr einfach den voller Freude lebt. Ich bin zwar im Gefängnis, aber das ist gerade kein Hinderungsgrund dafür, dass dieser neue Glaube sich ausbreitet. Und deswegen ist es egal. Hauptsache, alle lernen Jesus kennen. Ich hoffe, ich kann bald zu euch kommen, aber ob ich komme oder nicht, was ich für euch möchte, ist, lebt treu als Jesus-Nachfolger miteinander, auch bei Gegenwind. Zu leiden für euren Glauben, für Jesus, ist ein Privileg, das verbindet euch mit ihm. Bleibt dran. Wenn ihr eine eigene Bibel dabei habt, schlagt gerne mit auf, in Philippa, das ist im zweiten Kapitel. Genau, weil ich kann den Teil nicht besser zusammenfassen, als Paulus es einfach selber schreibt. Da schreibt er dann: Nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Und dann kommt der Teil, den ihr auch im Programmheft habt. Welche Haltung ist das, die Jesus uns vorgelebt hat?
Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie gehen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder, ohne Ausnahme, wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen: Jesus Christus ist der Herr.
Ich nenne den folgenden Punkt: 4 bis 10 Gründe, Jesus zu feiern. Wenn ihr letzte Woche da wart, da haben wir 1 bis 3 Gründe gehört. Oder Gründe 1 bis 3 von Tim. Jetzt also 4 bis 10. Ihr müsst nicht mitzählen, es gibt keine Nummern. Dieses Jesus-Loblied, dieser Jesus-Feiertext ist voller Anspielungen. Der steht im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament. Und der ist voller Anspielungen und Zitate tatsächlich auf Texte im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel. Und da sehen wir Jesus schon, bevor er Mensch wurde. Er war in jeder Hinsicht Gott gleich. Mit aller Herrlichkeit und Macht. Das war eine unfassbar hohe Position, die höchste, die man im Universum haben kann. Aber im Gegensatz zu Adam ganz am Anfang im Garten Eden, der unbedingt Gott gleich sein wollte, entschied sich Jesus, an seiner gleichwertigen Position nicht festzuhalten. Vielleicht kennst du das, dass die Position, die du hast, der Studienabschluss, der Rang oder die Ebene im Beruf, die du innehast, dass es schon etwas ausmacht, dass es schon was bedeutet. Eine gute Freundin von mir stand mal vor der Frage, wir waren beide Berufsanfänger, und sie stand vor der Frage, ob sie eine Fachbereichsleitung annehmen würde. Und das war für sie eine wichtige Frage, weil das ist schon eine ambitionierte Freundin, der es auch was bedeutet und die schon auch eine gewisse berufliche Laufbahn vor sich hatte und auch geplant hatte. Sie hat sich dann dagegen entschieden, weil sie das Gefühl hatte, es ist noch zu früh. Aber es war echt eine lange Zeit eine schwierige Entscheidung für sie. Ein anderes Mal stand ein neuer Job für sie an und es war die Frage, ob sie die vorgeschlagene Eingruppierung annimmt, also das vorgeschlagene Halt akzeptiert. Und sie hatte das Gefühl, sie müsste sich dafür so ein bisschen unter Wert verkaufen, ein bisschen unterhalb ihrer Qualifikation. Genau, und hat sich sehr gefragt, ob sie das macht oder nicht. Ich lasse es mal offen, wie sie sich entschieden hat, weil darum geht es nicht. Es geht nicht darum, was sie entschieden hat oder wie wichtig dir das ist. Es geht mir nur darum zu sagen, Jesus stand mit Gott auf einer Stufe. Das war seine Position. Er war auf gleicher Ebene mit dem Firmenchef im Büro im 13. Stock mit der besten Aussicht und dem besten Kaffee und fängt als Praktikant an. Inkognito, Kaffee kochen, kopieren und blöde Botengänge machen. Ich weiß nicht, würdest du dich unter Wert verkaufen? Dich in deinem Fachgebiet weit unter deiner Qualifikation einstellen lassen? Deinen Master verschweigen? Mit deutlich niedrigerem Gehalt, als was möglich wäre? Verständlich. Und es geht nicht mal drum, danke für die Ehrlichkeit. Und es geht nicht mal drum, ob man das machen sollte oder nicht, ob das besonders christlich und demütig ist. Nee, das ist gar nicht mein Punkt. Einfach nur, Jesus hat das gemacht, weil es ihm egal war, ob man das macht, was andere davon halten, weil er uns so geliebt hat. Deswegen, aus Liebe, weil das der Plan war, der uns zu Gott zurückholen würde. Deshalb. Im Text steht, Jesus hielt nicht selbst für süchtig daran fest. Er hielt es nicht fest. Er ließ seine Position, seinen Titel los, um Platz für Gottes Plan zu machen. Und ich hatte so spontan das Gefühl, dass ich sag mal ganz mutig, dass wir an ganz schön vielem uns festhalten und darüber frei entscheiden wollen. Unsere Zeit und wie wir die gestalten. Den Respekt und die Anerkennung, die wir bekommen. Unseren Besitz, das Level an Wohlstand, das wir haben. Unser Gehalt. Ein Bekannter von uns, ein ganz lieber Freund, der hält sehr an seiner 40-Stunden-Arbeitswoche fest. Seine Frau hat ihn gebeten, ein bisschen zu reduzieren, damit sie sich die Kinderbetreuung ein bisschen mehr aufteilen können. Aber das möchte er nicht. Oder unsere Pläne. Jesus hätte sicher angenehmere Pläne im Himmel gehabt. Aber er hat nicht daran festgehalten, souverän und frei zu sein. Und dadurch konnte Gott den Plan durch ihn ausführen, der uns das Leben gerettet hat. An Jesus sehen wir, finde ich, was Loslassen an der richtigen Stelle im richtigen Moment freisetzen kann. Eine andere Bibelübersetzung als die, die ihr habt, schreibt an der Stelle, er nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus, sondern verzichtete. Und ich finde, das verdient echt Respekt. Jemand, der eine hohe Position hat, auch enormen Einfluss hat, eine enorme Entscheidungsgewalt und Macht, der das nicht zu seinem eigenen Vorteil nutzt, kein bisschen, weil es ist doch verständlich, dass man ein bisschen dann auch Gewinn davon haben möchte, oder? Dass man mal sagt, ja gut, dann gönn dir das doch auch mal. Ist doch verständlich, du hast doch viel Arbeit damit. Denk mal kurz an ein paar Menschen, die euch so einfallen, die großen Einfluss haben auf euch. Das können von mir aus auch Influencer und auf Instagram oder TikTok sein, genauso aber wie Vorgesetzte, Politiker, letztendlich Regierende. Wie gehen die damit um? Wie gehen sie mit ihrem Einfluss um? Hast du den Eindruck, sie setzen ihn zum Guten für diejenigen ein, über die sie Einfluss haben? Mal so wahrscheinlich. Oder auch je nach Person. Stell dir mal kurz vor, all diese Einflussnehmer, an die du gerade gedacht hast, die würden ihren Einfluss nicht zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Die würden bei den Entscheidungen, die andere betreffen, nicht an sich selbst denken, sondern an die anderen. Und alles, was ihnen gegeben ist an Macht, an Einfluss, nur für die anderen zum Guten. Das ist Jesus. Über Jesus wird gesagt, dass er seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil nutzte. Und er hatte eine Menge Macht. Und er tut das nicht, sondern im Gegenteil. Aus Liebe zu uns ist er uns gleich geworden, ist er einmal Mensch geworden. Das war ja nicht seine ursprüngliche Position. Uns gleich, sie hat sich begrenzt und dann noch mehr, ist wie ein Sklave gekommen, wie ein Diener. Er startete als richtiger Underdog. Ich habe das mir so angeguckt, auch schon um die Weihnachtszeit rum und dachte so, oh, um Jesus' Beginn auf dieser Erde, also Weihnachten, seine Geburt, hat Gott ein Understatement nach dem anderen gebracht. Wenn ich irgendwo neu hinkomme, dann achte ich schon drauf, wie ich da ankomme und wie ich da wirke, wie ich da so mich präsentiere. Und Jesus hätte ja die Möglichkeit gehabt, im Palast geboren zu werden, meinetwegen hätte Gott ja durchaus irgendwie deichseln können. Stattdessen wird Jesus in eine unbedeutende Handwerkerfamilie eingeboren. Wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Und zwar ist er in einem Teil des Landes auch noch aufgewachsen, von dem man nichts erwartet hat. Galiläa. Woanders geboren, aber in Galiläa dann aufgewachsen. Vielleicht so wie Mecklenburg-Vorpommern oder sogar Brandenburg. Ständig unterschätzt. Und Jesus hatte es nicht mal eilig damit, mit besonders sein und auffallen anzufangen. Vielleicht warst du schon mal mit irgendwas der Einzige oder besonders, mit irgendeiner Eigenschaft oder einem Können. Ja klar will man das irgendwie zeigen, oder? Ist doch auch gut. Sich der Einzige, der im Matheunterricht die Antwort weiß, klar meldet er sich und sagt das. Die Einzige, die im Handballverein ist und das im Sportunterricht dann natürlich auch einbringt. Der Einzige, der im Studium den Vorteil hat, dass der Vater Professor im gleichen Fach ist oder die Einzige, die im Job diese Zusatzqualifikation hat. Jesus war der einzige Mensch, der gleichzeitig Gott war und der Einzige, der sich 30 Jahre lang Zeit gelassen hat, das zu zeigen. Erst mit 30 Jahren hat Jesus angefangen, öffentlich zu reden, von Gottes Reich zu reden, von seiner Liebe. Und er hat bis dahin ziemlich inkognito gelebt, seine Identität und Macht, seinen Anspruch völlig zurückgestellt und nicht ausgespielt. Ich dachte mir, fiele das für einen Tag schon schwer? Oder für eine Woche? Puh, eine Woche lang weiß keiner, dass Adele mich gebeten hat, mit ihr auf Tour zu gehen? Einen Monat lang darf ich keinem erzählen, dass ich im Lotto gewonnen habe? Ein Jahr lang muss ich verheimlichen, dass ich Adele bin? 30 Jahre lang war Jesus Gott und Mensch. Und kaum jemand wusste das oder kannte das Ausmaß davon, was das eventuell heißen könnte. Und dann hat Jesus losgelegt, von Gottes Reich zu reden, in dem alles anders und gut wird. Und überall, wo Jesus war, hat er gut getan, hat Wunder getan, hat Menschen geheilt. In einen Palast umgezogen ist er dann aber immer noch nicht. Er hatte nicht mal eine eigene Wohnung. Er blieb angewiesen auf die Gastfreundschaft der Leute, bei denen er war. Warum? Eine etwas weitere Einflussquote wäre doch praktisch gewesen. Nö. Weil das sein Charakter ist. So ist Jesus. Und Jesus ist gekommen, um uns Gott zu zeigen. So ist Gott. Jesus prahlt nicht mit dem, was er hat und kann. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte für uns. Er lässt andere im Palast wohnen. Er bleibt lieber nah bei den kleinen Leuten, auf dem Teppich. Eher Chips und Bier als Kaviar und Sekt. Irgendwie so selbstvergessen. Und gleichzeitig ist Jesus ganz klar in dem, wer er ist und was er tut. Und ich glaube sogar, dass das zusammenhängt, dass es genau das braucht, beides, um gelassen, selbstvergessen und demütig zu sein. Nämlich auf der anderen Seite zu wissen, wer man ist und wer man nicht ist. Weil Demut wird ja oft falsch verstanden. Das ist nicht sich selber klein machen und runterbücken und was auch immer, sondern Demut ist, seinen Platz zu kennen. Ich weiß nicht mehr genau, wie es ist, aber es hat mit dem Wort von der Übersetzung her auf dem Boden irgendwie stehen zu tun. Auf dem Boden der Tatsachen quasi zu sein. Um den Jahreswechsel herum hat Gott mich inspiriert, mir jeden Morgen einige Dinge vor Augen zu führen, die wahr sind. Über mich, meine Identität, über meine Berufung, über meine Beziehungen und Aufgaben. Ich habe mir das aufgeschrieben, es hat eine Weile gedauert und das lese ich mir jeden Morgen vor. Laut. Und seitdem ich das mache, bin ich viel klarer und ruhiger. Ich gerate weniger in Selbstmitleid, wenn es anstrengend ist, weil ich mich jeden Morgen daran erinnere, wofür ich das tue. Und dass ich geliebt und versorgt bin von meinem Papa Gott im Himmel. Ich bin zielgerichteter und entspannter damit, was andere über mich denken. Es wird egaler, ich werde wieder sicherer und ich kann meiner Familie mit einer anderen Haltung dienen. Und merkt ihr die Parallele? Ist mir auch erst beim Schreiben aufgefallen. Ich werde sicherer und kann besser dienen. Jesus hat über sich gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Was für eine Selbstaussage, was für eine Selbstsicherheit, oder? Und er hat gesagt, ich bin gekommen, um zu dienen. Er hat sich auf den Boden gekniet und seinen Nachfolgern die Füße gewaschen. Er hat ständig Zeit mit den Randgruppen der Gesellschaft verbracht und mit ihnen gegessen, war bei ihnen zu Hause. Er hat gesagt, lasst diese Kinder zu mir kommen, her mit euch, ihnen gehört das Himmelreich. Ich habe vorhin gefragt, wie das wohl wäre, wenn unsere Vorgesetzte, so die Einflussnehmer auf uns, wenn die ihren Einfluss nicht zum eigenen Vorteil nutzen würden, sondern für andere einsetzen. Was wäre, wenn sie stattdessen das Verständnis hätten, dass sie dazu da sind, um dir zu dienen, dir zu Diensten zu sein, also zu deinem Besten zu arbeiten und dabei ihre eigenen Bedürfnisse zurückzustellen? Das ist Jesus. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um zu dienen. Und zwar nicht nur gemütlich, so in einem vernünftigen Rahmen, so mit anständig Pausen und genug Urlaubstagen pro Jahr und ordentliche Arbeitsverhältnisse. Nee, Jesus war auf den Straßen unterwegs, jeden Tag. Er war pausenlos von Leuten umlagert, die was von ihm wollten, die was von ihm hören wollten, was Inspirierendes, die von ihm geheilt werden wollten, die von ihm lernen und von ihm gesehen werden wollten. Und er hat damit gedient, das einfach zuzulassen. Er hat sich dem zur Verfügung gestellt. Und er hat geheilt und zugehört und gesehen. Sein Dienen war dabei oft nicht glamourös und auch nicht einfach. Er hatte mit vielen herausfordernden Leuten zu tun. Mit viel Krankheit, körperlich und mental. Und viele haben ihn auch sehr, sehr kritisch hinterfragt und auch offen angegriffen. Und trotzdem hat er gedient und geliebt, hat Einzelne gesehen und einen unheimlich respektvollen Umgang mit ihnen gehabt. Und Paulus hat ja, was ich vorgelesen habe, vor unserem Abschnitt hier geschrieben, habt genug Demut, sodass ihr von euren Glaubensgeschwistern höher denkt als von euch selbst und auch auf ihr Wohl achtet. Das hat Jesus uns vorgelebt. Und Paulus sagt, nehmt euch diese Haltung zum Vorbild. Seht euch Jesus an und seht und behandelt einander wie die Größten. Geht dementsprechend miteinander um und ermutigt einander. Die Leute in deiner Gemeinde sind die Ehrengäste in deinem Leben. Als Christ spielst du nicht mehr die Hauptrolle in deinem eigenen Leben. Das war nochmal so eine wichtige Erinnerung für mich in den letzten Wochen. Es geht nicht mehr hauptsächlich um mich in meinem eigenen Leben, isoliert betrachtet, mich. Es geht um Jesus und um einander. Zusammen diesen Glauben leben, zusammen diesem Jesus hinterhergehen und ihm ähnlicher werden, einander darin bestärken und darin unterstützen, uns wie Jesus selbst öfter zurückstellen, für Gottes Plan und für andere, wissend, wer wir sind und was wir können und auch, wer wir nicht sind und was wir nicht können. Vielleicht wehrt sich da was in dir. Vielleicht spürst du da echt einen Widerstand bei diesem ganzen demütig und sich selbst zurückstellen. Wir reden ja mittlerweile und gesunderweise viel über Selbstfürsorge. Also eben darüber, uns nicht zurückzustellen mal, sondern auf uns zu achten. Und dazu möchte ich sagen, davon geht die Bibel selbstverständlich aus. In der Bibel steht, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Und sie sagt, mehr als alles, achte auf dein Herz, denn es ist die Quelle des Lebens. Und sie sagt, beim Fasten sollen wir trotzdem auf uns selbst achten und uns nicht total vernachlässigen. Und wenn es um Spenden geht, im Brief später auch von Paulus an Christen in Korinth, dann geht es um einen Ausgleich. Darum, nur so viel zu geben, dass man nicht selber danach in Armut landet. Darum geht es nicht. Und gleichzeitig, ich finde es trotzdem ein Geheimnis, wie das funktioniert, dass man einander höher achtet als sich selbst und dabei nicht zu kurz kommt. Wobei, so geheimnisvoll ist es gar nicht, weil es gibt diesen Spruch, wenn jeder an sich selbst denkt, ist ja an jeden gedacht, ne? Aber was wäre, wenn jeder an die anderen denkt? Dann ist auch an jeden gedacht. Und so funktioniert das in Gottes Reich. So ist Gottes Charakter. Ich will noch was sagen zu dem einander höher achten, weil ich habe das Gefühl, da haben wir so ein bisschen einen blinden Fleck in unserer Gesellschaft. Eine etwas interessante Bibelübersetzung, die Volksbibel, die hat da einen ganz coolen Ausdruck für, einen andere gut aussehen lassen. Das fand ich cool. Lasst uns gut übereinander reden. Auch wenn der oder die andere dabei ist. Anstatt, wie wir das ja auch manchmal machen, so ein bisschen den anderen foppen, so ein bisschen runterdrücken, mal eine reindrücken, ein bisschen dissen. Lasst uns einander gut dastehen im Gespräch. Demütig vielleicht mal ein bisschen weniger von uns erzählen und darauf achten, dass der andere eine Bühne hat, dass ich dem anderen zuhöre. Und ich sage gar nicht, dass das hier nicht passiert. Das ist schon so. Aber ich finde es einen guten Reminder, eine gute Erinnerung. Lass uns hervorheben, was der andere gut gemacht hat. Was für eine gute Idee das neulich war. Wie gut der oder die andere gerade aussieht. Einander großzügig Aufmerksamkeit und Anerkennung schenken. Und uns gegenseitig damit hochheben. Was wäre das für eine positive Atmosphäre und Kultur, oder? Ich finde, es ist auch schon eher so. Wenn ich sonst wo bin, ist es anders. Hier, wenn ich hier Leuten begegne, fühle ich mich schon so. Und ich glaube, da steckt noch mehr drin. Es hat noch mehr Potenzial. Und wir können es überall hintragen. Das ist Jesus-Kultur. Ich habe neulich eine coole Szene beim Bäcker gesehen. Ich war beim Bäcker, hatte schon Brötchen gekauft, wollte raus. Und hinter der Theke standen zwei Verkäuferinnen und dann kamen zwei ältere Damen rein, sahen die. Und die eine sagt zur anderen, ach guck mal, Starbesetzung. Das fand ich so nett und so lieb. Die hat einfach die zwei, ich weiß nicht warum, vielleicht war es die Filialleiterin und keine Ahnung, oder die waren Freundinnen, wie auch immer. Aber ich fand das so schön. Ach guck mal, Starbesetzung. Die hat die da geehrt in dem Moment, auch wenn sie es nicht so genannt hätte. Jesus hat dieses andere höher achten und sich selbst zurücknehmen und auf das Wohl von anderen bedacht sein bis zu einem Maß ausgelebt, was wir nicht können und auch nicht müssen. Das konnte nur Jesus. Und das ist auch gut so. Das Jesus ist Jesus, das ist gut so, das müssen wir nicht machen. Er hat sich für uns beschimpfen lassen. Er hat erlebt, ständig missverstanden zu werden. Wenigen vertrauen zu können, dass hinter seinem Rücken über ihn geredet wird. Und er war Gott gehorsam, den Auftrag auszuführen, der unser Leben retten würde, über den Tim vor letzte Woche schon geredet hat, der Plan, uns zurückzugewinnen. Er ist an unserer Stelle bestraft worden für all das Böse, was in dieser Welt und was auch in unserem Herzen noch ist. Ja, ich hab vor 3 Tagen noch mal eine Doku über den Zweiten Weltkrieg gesehen. Und ich dachte mir, ich finde es so logisch, dass den Leuten zu der Zeit so bewusst war, dass der Mensch ganz schön viel Böses in sich hat. Weil die Leute damals, die dachten doch auch nicht, dass sie alle ganz böse sind und es war jetzt keine Überraschung. Menschen sind zu Dingen fähig, auch heute noch. Also muss man niemandem erzählen, es ist gerade Krieg aktuell, nicht nur in der Ukraine, an so vielen Stellen. Wer von uns wollte behaupten, besser zu sein? Alles Böse dieser Welt, für alle Zeit und alle Kriege, allen Egoismus und Hass hat Jesus damals auf sich genommen. Durch Folter bis hin zu einer ekelhaften, hässlichen Hinrichtung an einem römischen Kreuz. Was für eine Liebe. Er hat das nicht einfach so getan, nicht nur um ein Held zu sein, sondern für uns. Jesus sagte mal, er stirbt für seine Freunde. Um uns zu ehren, damit wir Königskinder sein können, Kinder von Gott, um uns zu ehren, lässt Jesus sich so demütigen. Für unser Wohl lässt er sich komplett vernichten. Und dann, schreibt Paulus, dann hat Gott diese Demütigung, den Tod von Jesus und all das ins Gegenteil verkehrt und ihn über alle Maßen ihm Ehre zuteil werden lassen. Er hat ihn vom Tod auferweckt. Das feiern wir bald an Ostern. Und er hat ihm wieder und neu einen Platz über allem gegeben, einen Ehrenplatz zu seiner rechten Seite und einen Namen über allen Namen. Ich finde das Prinzip Ehren, das ist uns ja gar nicht mehr so sehr vertraut oder es hat nicht so in unserem Alltag nicht so viel Platz. Also man verbeugt sich nicht mehr vor irgendwem. Oder dass es in der Runde einen Ehrenplatz gibt, ist jetzt nicht so oft. Sich respektvoll erheben, wenn jemand reinkommt, gibt es vielleicht noch in manchen Kreisen oder Situationen. In Tansania fand ich das schön, da hat man den Leuten die rechte Hand zum Gruß gegeben und wenn es jemand war, den man besonders ehren wollte, hat man die linke noch mit dran gelegt, so um zu sagen, oh, ich will dich mit beiden Händen begrüßen. Vielleicht manchmal gibt es noch so Reden, ne, die man hält, so eine Lobrede bei den Oscars, was auch immer. Und da musste ich wieder an diese Szene beim Bäcker denken. Ach, guck mal, Starbesetzung. Das war auch eine Ehrung. Gott und Jesus und Gottes Geist, die machen das ständig miteinander. Das sehen wir in der Bibel überall an so vielen Stellen. Jesus hat die ganze Zeit, als er auf der Erde war, Gott den Vater geehrt und gut über ihn geredet. Und jetzt hier macht Gott das bei Jesus. Hebt ihn hoch und hat ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist. Was ist das für ein Name? Was ist das für ein Ehrentitel? Vermutlich ist es Herr. Die Bezeichnung für Gott. Die exklusive Bezeichnung für Gott. Weil das ist ein Zitat, was Paulus hier macht, aus Jesaja Kapitel 45, wo dann die ganze Schöpfung Israels Gott als Herrn anerkennt. Und Paulus sagt hier durch dieses Zitat, dieser Jesus hat jetzt diesen Namen bekommen und zeigt damit, dieser Jesus ist Gott. Und eines Tages wird die ganze Schöpfung, alle werden in höchstem Maß ehren, ihn anerkennen, als Herrn und König akzeptieren. Über all das Gute der Reden, das er getan hat, dass er alles versöhnt hat, in sich alles vereint und regiert. Diese gute Nachricht, die wir heute Evangelium nennen, die damals anfing, sich zu verbreiten, gegen wie viel Widerstand, diese Nachricht ist, Jesus ist Herr. Und das ist keine Frage, sondern Gott hat ihn dazu gemacht. Und er baut sein Reich des Friedens. Für die Philipper, an die dieser Brief ging, war das auch nicht nur Theorie, sondern Philippi war damals eine wichtige Stadt, in der viele römische Pensionäre gelebt haben, die bekannt war für ihren Patriotismus und ihren Nationalstolz. Und Christen bekamen da echt Probleme, wenn sie gesagt haben, dass jemand anders Herr ist als der römische Kaiser. Ich glaube, heute haben wir damit eher ein anderes Problem, ein inneres, dass jemand anders Herr über unser Leben sein soll. Ich glaube, das geht kaum in unseren Kopf, oder? Wie fühlt sich das für dich an, diese Vorstellung, dass jemand anderes über dein Leben Herr sein soll? Ist doch anmaßend, oder? Gefährlich. Wir haben doch eine Geschichte, daraus muss man doch lernen. Man muss doch Herr über sein eigenes Leben sein dürfen, oder? Ich finde diesen feststehenden Ausdruck ganz schön bezeichnend. Und nein, Als Christ muss man nicht mehr Herr über sein eigenes Leben sein. Hat sie das wirklich gesagt? Ja, ich würde zustimmen, irgendwelchen Menschen auf dieser Erde die Kontrolle über dein Leben anzuvertrauen, ist gefährlich und nicht ratsam, weil es Menschen sind. Das gilt aber nicht für Jesus. Andere Kategorie. Diesen Jesus, der Gott ist, der uns geschaffen hat aus Liebe, der uns so sehr liebt, dass er freiwillig sein Leben für uns geopfert hat, anstatt seine Herrschaft über uns zu erzwingen, hat er erstmal alles losgelassen und sich untergeordnet. Wie ein Diener und liebt uns. Er lässt es sich alles kosten und lädt uns ein. Wie viel mehr könnte jemand beweisen, dass er seine Macht über uns niemals ausnutzen wird, weil er nur das Beste für uns will? Diesem Herrn will ich mein ganzes Leben geben, mein ganzes Herz. Das ist keine Kunstpause, ich muss den Punkt wiederfinden. Erinnert ihr euch noch, wie ich anfangs gesagt habe, das ist, was passiert, wenn man mit Jesus lebt? Er tut gut, er spielt sich nicht auf als Herr. Er heilt, er löst, er macht freier und stärker und klarer. Wenn Jesus dein Herr ist, dann wirst du diese Erfahrung schon kennen. Zum Schluss möchte ich nochmal den Autor unseres Briefes hier sprechen lassen, Paulus. Der erwähnt in seinem Brief an die Philipper auch, wie sein Leben aussah, bevor er Jesus kannte. So richtig kannte. Und er sagt, ich hatte ein richtig gutes Leben. Ich war diszipliniert, ich hatte hohe Ziele, ein sehr erfülltes Leben. Das war gut, zu mir fehlte gar nichts. Manche sagen, Religion ist nur was für Verzweifelte und Bedürftige. Paulus war das definitiv nicht. Er sagt, es ging mir gut. Alles war top. Und nicht nur irgendwie. Paulus hat damals diese neue Glaubensrichtung, die Christen, aktiv verfolgt. Er war dagegen. Er hat Christen zu Hunderten ins Gefängnis gebracht und war stolz darauf, damit sehr effektiv zu sein. Und dann ist ihm Jesus begegnet. Und hört mal, was Paulus noch über ihn schreibt. Im 3. Kapitel im Philipperbrief. Seit ich Jesus Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher sowieso wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar geworden. Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Jesus Christus habe. Mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Um Christus alleine geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich weiß nicht, wenn du dir kurz dein Leben anguckst und was da so drin ist, an Gutem, was du so tust, was du besitzt, deine Freizeit. Alles, sagt Paulus, alles andere wird neben Jesus so klein. So unbedeutend klingt so fies, weil die Dinge sind nicht alle unbedeutend. Aber im Vergleich, sagt Paulus, ob ich das habe oder tun kann oder nicht, das spielt nicht so eine große Rolle mehr. Es ist egal, wie die Umstände sind. Und das sagt Paulus im Gefängnis. Es ist so viel unwichtiger, wie mein Leben verläuft. Ich bin nämlich nicht abhängig davon, ob die Dinge gut für mich laufen, ob ich einen guten Tag habe, ob ich mich gut fühle, ob ich genug Geld für Urlaube und für Auswärtsessen habe. Ist nicht so wichtig. Ich habe eine tiefe Freude. Meine Seele ist geheilt. Ich bin reich durch Jesus. Wenn ich nur ihn habe, dass ich mit ihm verbunden bin, das reicht. Ich halte es nicht fest. Es ist alles andere nicht schlecht, aber ich kreise nicht darum in meinem Leben. Ich setze meine Prioritäten ganz klar. Ich fokussiere mich ganz klar auf Jesus. Zeit mit ihm zu verbringen, mit ihm unterwegs zu sein, zu tun, was er möchte. Paulus feiert Jesus ja so enorm. Das ist ja wirklich komplette Hingabe. Das ist ja echt abgefahren. Aber ich wünsche mir, dass wir uns davon anstecken lassen. Und ich finde es tatsächlich gar nicht so schwer, wenn man sich diese Texte anguckt. Ihr habt jetzt ein paar Minuten Zeit und ich lade euch ein, in dieser Zeit den Text nochmal zu lesen, den Textausschnitt. Und für euch mal festzuhalten, vielleicht schreibt ihr es auf, welcher Aspekt an Jesus' Charakter spricht dich an, beeindruckt dich, inspiriert dich? Ihr habt ein paar Minuten. Mhm.